NDR Kultur à la carte.
Dazu begrüßt sie heute herzlich Annemarie Stoltenberg und im Studio freue ich mich sehr über den heutigen Gast. Das ist Franz Maria Sonner, Schriftsteller mit seinem neuen Buch Gregor Mendel begegnet dem Schicksal, so wie wir beide uns heute.
Ja, guten Tag Frau Stoltenberg, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Gregor Mendel, wir erinnern uns, das ist der Erfinder der Vererbungslehre, der sich nicht gleich durchsetzen konnte mit seinen Forschungsergebnissen, die er über viele, viele Jahre gesammelt hatte. Er soll irgendwann gesagt haben, meine Zeit wird noch kommen.
Das hat er in der Tat gesagt. Es ist ein Projekt, also was ich eigentlich schon sehr, sehr lange verfolgt habe, genauer gesagt seit den 90er Jahren. Damit hat es auch eine eigene Bewandtnis. Es hat eigentlich zwei, ich sage mal, Anlässe gegeben, also dieses Thema aufzugreifen. Das erste war während meiner Studienzeit in der Antrittslesung von Michel Foucault eine Anmerkung, dass er sagte, Gregor Mendel sei nicht im Wahren gewesen. Das heißt, er lag mit dem, was er gefunden hat, was ja zweifellos wissenschaftlich richtig war, lag er so neben dem Zeitgeist.
Sie lassen uns diesen Gregor Mendel wirklich näher rücken. Also man schließt ihn ins Herz bei der Lektüre und verfolgt sein Leben, seinen Kummer, die Schwierigkeiten in seinem Leben, die ja nicht ohne waren, aufgewachsen unter ganz einfachen Bedingungen. Er sollte eigentlich, glaube ich, den elterlichen Hof übernehmen und wollte das nicht.
Es war kein wirklicher Hof. Es war ein sehr kleiner Hof. Er wollte von Anfang an eigentlich lernen und studieren. Er war in der Schule schon sehr gut.
Überbegabt, von Anfang an.
Es war so eine Mischung, wie ich das auch also in der Novelle schildere. Er war auf der einen Seite ungeheuer fleißig, ungeheuer hartnäckig, ungeheuer zäh. Aber er hatte auch was von den Bauern. Er war ausdauernd, aber er war nicht unbedingt illuminiert, würde man vielleicht sagen können. Ja, er hatte nicht also diese also rasche und wache Intelligenz. Aber er hat sich also durchgebissen, er hat also immer sehr, sehr gute Noten gehabt und dass er überhaupt also dann diese Schullaufbahn und auch das Studium ergreifen konnte, das hing also mit seiner Schwester zusammen, die auf ihr Erbteil verzichtet hat und er konnte dann also dieses Erbteil also für seinen Lebensunterhalt und seine Studien dann auch verwenden. Das war also die jüngste Tochter, seine jüngere Schwester. Und die ältere Schwester hat dann zusammen mit ihrem Mann also dann den Hof übernommen und es auch fortgeführt. Also es war eine Reihe von Zufällen, dass er überhaupt so konnte, wie er wollte. Aber er hatte ja immer schon eigentlich natürlich auch also vom bäuerlichen herkommenden großes Interesse an Pflanzen, an Veredelung von Obst. Die Bauern wussten ja, wie das geht. Sie wussten nur nicht zu sagen, warum das so ist. Man hat halt festgestellt, also dass bestimmte Sämereien also sehr gut funktionieren. Nur leider war der Effekt dann unter Umständen nach 2 Jahren oder 3 Jahren also wieder weg.
Man wusste auch, wie man Obstbäume veredelt, richtig. Wie man pfropft. All das war ja bekannt schon.
Genau, er hat das auch gelernt. Also der Pfarrer vom Ort, von Heinzendorf, also hat das den Kindern beigebracht, hat ihnen gezeigt, also wie Obstbäume eben auch veredelt werden. Das war ein Wissen, was er mitgebracht hat und was mit Sicherheit auch also sein Verhältnis also zu diesen späteren Studien dann auch dominiert hat. Und was letztendlich auch dazu geführt hat, also dass er diese Entdeckung machen konnte, weil er diesen klaren, unverstellten, bäuerlichen Blick hatte. Ihn hat nur interessiert, Blüten, weiß oder blau, die Samen rund oder kantig. Das heißt, das waren sehr klar definierte Merkmale, die jeder also auch mit überprüfen konnte. Auf die hat er sich konzentriert und die hat er also über die Generationen verfolgt. Und dadurch hat er gefunden, was er eben dann auch in seinen Erbgesetzen festgehalten hat.
Jetzt, wo Sie anfangen, davon zu erzählen, da gibt es ja noch 101 mehr Geschichten über Gregor Mendel. Weiß ich auch wieder, warum ich Ihr Buch so ausgesprochen gern gelesen habe. Man taucht ein in die Bedingungen dieses 19. Jahrhunderts, ohne dass es ein historischer Roman wäre. Das sollte es ja, wie Sie sagen, auch gar nicht sein. Aber es ist so scheinbar abseits von dem, was uns heute so bedrängt und bedrückt an Nachrichten und Dingen, die wir lernen und wissen und wahrnehmen sollen. Und trotzdem hat es etwas mit uns heute zu tun.
Mit Sicherheit. Es ist so, dass das ist so eine, ich sage mal, persönliche These von mir. Wir haben immer einen gewissen Wechsel, also zwischen auf der einen Seite Evolution, Fortschritt, was eben Darwin verkörpert hat, der letztendlich ja auch dafür gesorgt hat, also für das, ich sage mal, intellektuelle Milieu, in dem also jemand wie Gregor Mendel nicht gedeihen konnte. Und dann eben, ich sage mal, eher noch mal ein bisschen konservativer, auch rückwärtsgewandtere gesellschaftliche Situationen, in denen die Vererbung dann wieder in den Vordergrund tritt. Man kann das eigentlich sehr gut beobachten. Es hat sich so im Lauf der Jahrhunderte immer abgewechselt. Mal war das eine vorne dran und mal das andere. Und das haben wir natürlich heute noch so. Ich meine, denken Sie mal also an diese Diskussion, die wir immer führen. Welche Rolle spielt die Vererbung, die Genetik für unsere intellektuelle, körperliche Ausstattung?
Und wie kann man es verändern oder verbessern vermeintlich?
Richtig.
Also das sind ja so auch bedrückende Fragen der Zukunft. Vielleicht kommen wir später noch darauf.
Bitte, ja.
An einer Stelle heißt es in etwa, ich glaube, ich kann das nicht wörtlich zitieren, aber es geht darum, dass so zur Wissenschaft auch so etwas dazugehört wie Gemüt, Gefühl, dass man so eine Herzensangelegenheit auch daraus macht. Und bei der Musikauswahl fiel mir wieder ein, es gibt einen Film über den großen Geiger Isaac Stern, wo er nach China reist und chinesischen kleinen Musikerinnen und Musikern versucht beizubringen, wie sie Mozart spielen sollen. Am Anfang spielen die Kinder jede Note richtig und trotzdem klingt es ganz, ganz fremd und irgendwie chinesisch. Und er lacht und zeigt ihnen, wie es richtig klingen soll, wenn es nach Mozart klingen soll. Und dann lernen die das auch sehr schnell. Daran hat mich das erinnert, dass sie sich ausgesucht haben, eine Musik, wo Isaac Stern spielt, und zwar zusammen mit Alexander Schneider, Milton Katims, Milton Thomas, Pablo Casals und Madeleine Foley. Sie spielen den zweiten Satz aus dem Streichsextett Nummer 1 von Johannes Brahms.
Thank you.
NDR Kultur à la carte heute mit Franz Maria Sonner. Sie haben sich diese historische Aufnahme ausdrücklich gewünscht. Haben Sie ein spezielles Verhältnis zu diesem Stück?
Absolut. Also man kann Musik natürlich immer unterschiedlich deuten, aber für mich hat also dieses Stück eigentlich, sag mal, ein theologisches Potenzial. Es ist ein Ziehen, ein Sehnen, eine Wendung nach oben. Und das ist also von diesen damals schon alten Herren, Isaac Stern und Pablo Casals, derart anrührend gespielt, dass ich immer wieder gerührt bin, also wenn ich das höre. Und wir sprechen über Gregor Mendel, den Mönch. Welche Musik könnte besser passen als diese, die wir gerade gehört haben, finde ich.
Gregor Mendel hat ja einen Lebenslauf, bei dem man sich an manchen Stellen fragt, woher hat er dieses Selbstwertgefühl bezogen? Das muss ja auch in einem irgendwie göttlichen Gespräch entstanden sein.
Ja, es ist so, man muss jetzt erstmal dazu sagen, ich habe, natürlich ist die Novelle eine Deutung dieser Figur. Das gehört ja zu der Tragik also von Mendel, dass nach seinem Tode hat also sein Nachfolger als Abt, hat sämtliche Papiere, die er hinterlassen hat, die wurden vernichtet. Warum? Weil man der Auffassung war, dass mit Mendel kein bedeutender Mensch gestorben ist. Das heißt, wir haben nur wenige Überlieferungen, welcher Art dieser Mensch denn gewesen ist, vor allem von seinen Neffen. Man weiß, dass er ein sehr gutherziger, freundlicher, also anderen aufgeschlossener Mensch gewesen ist. Und ich habe natürlich versucht, mir seine persönliche Physiognomie vorzustellen. Ich wollte, dass er auch meinen Leser nahegerückt wird, dass man mit dieser Person mitfühlt. Und ich denke mal, er hat also zuvörderst eine Eigenschaft gehabt. Das war eine ungeheure Zähigkeit, man könnte so sagen, denn Bauern wirft nichts um. Er ist immer wieder, wenn er ein Scheitern erfahren hat, er ist immer wieder aufgestanden, er hat neu angesetzt. Und vor allem also diesen Plan in der Wissenschaft zu realisieren mit seinen speziellen Anliegen, das hat er also lebenslang nicht aufgegeben. Man muss sich mal vorstellen, über Jahre Zehntausende von Erbsenpflänzchen, alle selbst also mit einem Pinsel bestäubt. Das ist also eine Arbeit, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und er hat die tatsächlich also leisten können. Er hat eine Zähigkeit und eine Ausdauer gehabt, die war wirklich bewundernswert. Dabei war er mit Sicherheit ein herzensguter Mensch, ja, der eben auch, wie gesagt, also ein sehr freundliches Verhältnis zu anderen hatte. Später dann war er natürlich also durch die Umstände auch etwas verbittert, weil also seinem Kloster eine Steuer aufgebrummt worden ist, also die er immer als zutiefst ungerecht empfunden hat. Er wollte die eigentlich wegbringen, er hat sich in diesem Kampf also rein verstrickt, hat nichts erreichen können und hat natürlich schwer darunter gelitten, dass er also von anderen ja dann zunehmend auch geschnitten worden ist. Das hat eigentlich seinem Naturell vollkommen widersprochen, ja.
Einerseits ist er nicht wahrgenommen worden als der Forscher, als der Neuerer, der er war. Aber er hat ja innerhalb der Kirche eine erstaunliche Karriere gemacht. Er ist zum Abt gewählt worden, glaube ich, mit von 12 Stimmen 11 Stimmen. Ein Amt, das irgendwie gar nicht so zu ihm zu passen schien.
Ja, heute würde man sagen, also Fun Fact, also die fehlende 12. Stimme war seine eigene. Er hat also einen anderen Mitbruder gewählt. Man muss dazu wissen, also dass die Wahl eines Abts war immer also mit finanziellen Abgaben verbunden. Das heißt also, das Kloster hat natürlich immer sich bemüht, einen gesunden, kräftigen Mönch als Nachfolger zum Abt also zu wählen.
Damit welches Kloster war das?
Das war das Thomasstift in Brünn. Ein, weiß nicht genau, was jetzt noch genau davon übrig ist. Nicht mehr so viel, also wie früher natürlich, aber es war zu der damaligen Zeit wirklich sehr prächtiges und auch gut ausgestattetes Stift. Und die Augustiner waren ja ohnehin also bekannt dafür, also dass sie eigentlich den Wissenschaften, den Büchern also sehr aufgeschlossen sind. Augustinus sagte, also täglich in der Bibel lesen, das wurde dann modifiziert, also dazu, also täglich in einem Buch also zu lesen. Und der Vorgänger von Gregor Mendel hat sich das eigentlich zur Aufgabe gemacht, dass er eigentlich die Wissenschaft, die Kenntnisse, die bäuerlichen Kenntnisse, Agrarkenntnisse und auch anderes, dass das möglichst gefördert wird. Deswegen war das also gern gesehen, dass also jeder, also der Mitbrüder sollte irgendeine Art von intellektuellen Beruf also ergreifen. Sei das jetzt als Naturforscher, sei das als Musiker, Komponist, wie ein Freund also von Mendel, sei das als Literaturwissenschaftler. Das war also nicht nur geduldet, das wurde sogar gefördert und das schmückte auch das Kloster, ja.
Er hat später ja auch unter Krankheiten gelitten. Davon erzählen Sie gleich zu Beginn. Er muss ein Nierenleiden gehabt haben, also Wassersucht, und hatte Mühe, sich überhaupt vorwärts zu bewegen. Und trotzdem hat er ganz weite Reisen auf sich genommen.
Ja, wie gesagt, es ist so diese Mischung aus sich nicht unterkriegen lassen, zäh. Aber es ist so, dass er natürlich, also das ist, glaube ich, also eine seiner, wie soll man das sagen, also seine Sünden gewesen. Er hat also über die Maßen gerne gegessen. Er war also nicht nur dick, also weil sich das Wasser in ihm angesammelt hat, sondern er hat auch Portionen vertilgen können. Also das ist also unvorstellbar. Und natürlich ist es so, dass die ganzen Enttäuschungen, die sind also in dieses Essen eingeflossen. Also er, das war eigentlich also immer etwas, also mit dem er ihn also locken konnte. Aber es war auch ganz furchtbar, also weil er zum Teil also Nierenkoliken bekommen hat und im Grunde genommen auch sehr dafür büßen musste, dass er da so über die Stränge geschlagen hat, also mit dem Essen, ja.
Aber Sie erzählen ja auch von einem Schicksal, das nicht nur Gregor Mendel zu ertragen hat. Diese Ignoranz von Zeitgenossen gegenüber dem, was man leisten kann und leisten könnte, dass man nicht wahrgenommen wird als der, der man eigentlich ist, und das ja auch nachweisen konnte durch seine Forschung. Ich glaube, das ist so was Urmenschliches, was Sie auch in dieser Figur eingefangen haben.
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Ja, richtig. Er wäre so gerne eben also im Kreis, also der von ihm verehrten Wissenschaftler, also einer von ihren gewesen, ja. Aber der Einzige, der auf ihn reagiert hat, war also ein Münchner Professor, Nägeli, der ihn ziemlich herablassend behandelt hat, ja. Der im Grunde genommen also gemerkt hat, er hat da in Gregor Mendel jetzt jemanden vor sich, der ein wirklich sehr ausdauernder Experimentator ist, hat ihm Aufträge gegeben, also mit Pflanzen, die ihn vor allem interessiert haben, also das Habichtskraut, und hat damit eigentlich also die große Tragik, die Mendel auferlegt war, eigentlich noch also gerundet, weil das Habichtskraut ist eine Pflanze, die sich parthenogenetisch, also ohne Bestäubung fortpflanzen kann. Was natürlich hieß, also dass der arme Mendel mit seinen Bestäubungsversuchen da also vollkommen scheitern musste. Das heißt, er konnte an diesem Habichtskraut, also das, was er belegen wollte, also nicht belegen, einfach weil sich das Habichtskraut auch anders fortpflanzen konnte. Das sind alles so, tragischen Wendungen, von denen man also kaum annehmen möchte, dass sie tatsächlich stattgefunden haben. Aber all dies musste er sukzessive hinnehmen und verarbeiten. Und er war trotzdem im Kontakt also zu Nägeli, also sehr, ja, fast ein bisschen devot, würde ich sagen, ja. Also so muten jedenfalls also seine Briefe an Nägeli an, während also der Herr Professor in München also sehr hochfahrend war und dem Amateurwissenschaftler Aufträge gegeben hat. Ja.
Er hat ja eine Kurzbiografie, glaube ich, auch verfasst, selber.
Ja, richtig. Es war so, dass er, also um ins Kloster aufgenommen zu werden und später dann auch, also um an der Universität angenommen zu werden, also musste er also eine Kurzbiografie also verfassen. Und da hat er sich also sehr offen geäußert, also dass er sich im Grunde genommen ins Kloster gerettet hat, weil er nicht mehr in der Lage war, also für sein Auskommen zu sorgen. Und das war natürlich eine Sache, also die ihm auch angekreidet worden ist. Also dass ein Mönch, der eigentlich also um ein gutes Leben zu haben oder ein gutes Auskommen zu haben, genug zu essen und ein warmes Bett, dass der aus diesen Gründen ins Kloster geht, das war natürlich im Grunde genommen eine Unmöglichkeit. Aber es war die Wahrheit. Man muss sich vorstellen, also dass er vorher in seiner Studienzeit, er hat wirklich also gehungert. Die Eltern haben ihm ab und zu mal was von ihrem Hof zukommen lassen. Das war vor allem also Butter und Brot. Ja. Und damit hat er sich also in dieser Studienzeit also über die Runden gebracht. Er war natürlich also ständig ausgehungert und so gesehen ist es natürlich nachvollziehbar und Entschuldigung auch menschlich, dass jemand, also der so viel gehungert hat, also einfach mal in ein wärmeres Nest schlüpfen möchte.
Bei dem Stichwort menschlich fällt mir noch ein, er muss auch eine starke Angst vor Prüfungen gehabt haben.
Fürchterlich. Es war, also man kann das nicht so richtig erklären und da muss man dazu sagen, also dass die Interpretationen dieses Versagens, die sind natürlich auch also sehr unterschiedlich. Aber was wir wissen ist, also dass er also vor Prüfungen hat ihn ein regelrechter Stupor befallen. Er konnte nicht mehr denken, er konnte nicht mehr schreiben, er konnte nicht mehr reden, er war also wie gelähmt. Es gibt, das ist, sagen wir so, auch also eine bittere Ironie, es gibt ja, wie Sie vielleicht wissen, diese sogenannte Mönchskrankheit, die Pikritia, die Trägheit, die Faulheit, ja, der Mönch, der sich nicht mehr bewegen möchte. Tatsächlich war das so, also dass er in solchen Anfällen dann, die jetzt nicht nur ein Tag oder zwei gewesen ist, sondern wochenlang, er lag da in seinem Bett, konnte sich nicht mehr rühren, seine Gliedmaßen haben ihm nicht mehr gehorcht. Ja, er konnte sich gerade irgendwie also umwälzen, umdrehen. Er konnte das Bett nicht mehr verlassen. Und es hat immer sehr, sehr lange gedauert, also bis er wieder einigermaßen genesen war. Das ist alles ein bisschen, ich sage mal so ein Stück weit geheimnisvoll, was das eigentlich war, was da an ihn kam. Aber es muss eine fürchterliche Prüfungsangst gewesen sein. Er hatte so Angst zu versagen. Und vor allem also die Leute, die es so gut mit ihm meinten, ja, sein Abt, der ihn also diese Studien in Wien hat machen lassen, ja, seine Schwester, die ihm also ihr Erbe also gegeben hat und. Er hat dem Druck einfach nicht standgehalten und ist da immer zusammengebrochen und war natürlich auch immer durch dieses übermäßige Lernen, Arbeiten, war er auch ein Stück weit entkräftet. Ja. Er konnte dann nicht mehr und ist dann, wie es soweit war, wie er zur Prüfung antreten musste, regelrecht immer zusammengebrochen, ja.
Sie sind tief eingestiegen in das Leben von Gregor Mendel für Ihre Novelle Gregor Mendel begegnet dem Schicksal. Franz Maria Sonner, das ist jetzt ein Thema, mit dem Sie kommen in diesem Herbst 2024, das man bei Ihnen vielleicht gar nicht so vermutet hätte. Sie haben etliche Kriminalromane veröffentlicht unter dem Pseudonym Max Bronski. Das ist sozusagen ein zweites Ich, das Sie mal aufgebaut haben, auch ausgestattet mit einer eigenen Biografie. Sie selbst sind 1953 in Tutzing geboren und Max Bronski lassen Sie 11 Jahre später erst zur Welt kommen. Der Ermittler ist ein Münchner Antiquitätenhändler bei Max Bronski. Und Sie haben aber auch unter Franz Maria Sonner Romane veröffentlicht mit ganz, ganz unterschiedlichen und eben auch ganz disparaten anderen Themen. Ich glaube, Ihr erstes Buch, war es das erste, als die Beatles Rudi Dutschke erschossen?
Richtig, das war 1996, ist damals als Erstling im Kunstmann Verlag erschienen und war mein Schritt ins Schreiben. Und seither habe ich immer also weitergeschrieben. Und ja, wenn Sie das so sagen, das mutet natürlich jetzt also für manche Zuhörer vielleicht ein bisschen disparat an. Oh Gott, was macht der denn alles? Aber wissen Sie, es ist so, früher, denken Sie mal an Dürrenmatt oder andere, es war eigentlich immer ein Ausweis von Variabilität, auch letztlich von Kunstfertigkeit, eben verschiedene Genres zu beherrschen. Nicht nur einen Stiefel immer also bis zum Ende zu reiten. Und ich sehe das auch so. Ich finde, man ist es seinen Lesern schuldig, in jedem Buch nochmal was anderes, was Neues zu versuchen, sich anzustrengen und nicht also unendliche Serien also fortzusetzen, also bis es niemand mehr lesen möchte. Ich bin allerdings, das muss ich dazu sagen, in dieses Krimischreiben eigentlich reingerutscht. Ich konnte auch die Konsequenzen damals also nicht so übersehen. Ich hatte 4 Bücher damals im Kunstmann Verlag geschrieben, habe mich zugegebenermaßen mit meinem letzten Buch, meinem letzten Roman damals als Franz Maria Sonner, Das gute Leben, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Naja, dann kam ein Bekannter zu mir, sagte, magst du nicht mal ein Krimi schreiben? Dachte ich mir, naja, weiß nicht. Das ruhte dann eine Weile, ich habe es dann also doch gemacht. Einfach weil ich die Überlegung hatte, dass das vielleicht mein Schreiben auch ein bisschen lockerer wieder machen würde, dass ich da auch anderes entdecken könnte. War ja auch so. Nur meinte meine damalige Verlegerin an die Kunstmann, sie sagte, Franz, das müssen wir unter einem anderen Namen machen. Der Grund ist natürlich nachvollziehbar. Schauen Sie, jeder Autor wird immer an seinen letzten Büchern gemessen. Jedes neue Buch wird im Licht der alten gelesen. Deswegen haben natürlich auch berühmte Schriftsteller wie jetzt Julian Green oder wie Hermann Hesse und andere haben Pseudonym gewählt. Einfach, weil sie nochmal frisch anfangen wollten und was liefern wollten, was jetzt nicht vielleicht also durch die Interpretation der früheren Bücher dann überlagert wird. Ich habe mich dann also für den Namen Max Bronski entschieden. Bin großer Freund von Ernst Lubitsch, der Wiener Filmemacher, der ja in Hollywood gedreht hat. Einer seiner tollsten Filme ist Sein oder Nichtsein, eine polnische Theatergruppe, die also in den Widerstand zu den Nazis tritt, mit Hilfe ihrer Kunstfertigkeit. Der unscheinbarste von allen, der eigentlich nie eine Sprechrolle bekommt, heißt Bronski. Und der bekommt jetzt also bei einer ganz großen Aktion dieser Truppe eine ganz wichtige Rolle. Er spielt Hitler. Und ich fand diesen Schauspieler und diese Figur auch in dem Film also immer so toll. Und der Name hat mir auch also gut gefallen. Deswegen habe ich mich also damals für Bronski entschieden. Max, weil Max, Harald Kurz, Max Bronski, so muss ein Krimi-Autor auch heißen. Überraschend wurden diese Bücher eigentlich sehr gerne gelesen und bin damit auch also erfolgreich gewesen. So, und dann kommt jetzt das Problem. Ich dachte immer, ich würde ein paar Krimis schreiben und dann wieder zu meinen früheren Sachen zurückkehren. Aber dann haben der Verlag oder die Verlage gesagt, warum denn? Läuft doch, ist doch prima, muss doch weitermachen. So, und wie ich dann nach längerer Zeit ein bisschen nachdrücklicher geworden bin, hatte ich dann das Problem, dass es hieß, naja, was willst du, Max Bronski ist ein Label, das ist ein Name, den die Leute kennen, aber wer bitteschön kennt noch Franz Maria Sonner? Das heißt, ich hatte mich selber ausgesperrt. So ist die Geschichte. Einerseits ist es eine schöne Geschichte, weil es, wie gesagt, eine ja durchaus angenehme, erfolgreiche gewesen ist. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt als Krimischreiber. Ich habe meine Art von Humor entdeckt. Ich habe ein ganz anderes Schreiben, also auch gepflegt und. Das war alles gut. Das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen und hat also die Palette dessen, was ich eigentlich anzubieten habe, natürlich verbreitert. Aber ich wollte eigentlich nie diese anderen Stoffe, die ich noch im Kopf hatte oder in der Hinterhand, die wollte ich eigentlich nie aufgeben, ja.
Ich hatte 1996, als das Buch erschienen war, als die Beatles Rudi Dutschke erschossen, beschlossen, den Autor Sonner, den verfolge ich ab jetzt. Wenn ein neues Buch erscheint, werde ich das sofort lesen. Daran erinnere ich mich noch. Und wo das Stichwort Beatles fällt, Sie haben sich ausgesucht von den Beatles, I'm the Walrus.
See how they run like pigs from a gun. See how fishwife, pornographic priestess. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman.
NDR Kultur à la carte. Heute zu Gast ist Franz Maria Sonner mit seinem neuen Buch. Wir haben eben noch mal erinnert an das erste Buch, das 1996 erschienen ist im Verlag Antje Kunstmann, als die Beatles Rudi Dutschke erschossen. Worum ging es in diesem ersten Roman, den Sie veröffentlicht haben? Können Sie sich noch gut an die Story erinnern?
Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es ist eigentlich, ich sage mal so, fast der Klassiker. Dass es eine Geschichte von, also Coming to Age ist, also ein Jugendlicher, der also in bewegten Zeiten, 68, Dutschke, Studentenrevolte, also aufwächst, der allerdings vom Alter her also immer ein Stück weit also hinter dem herläuft, was eigentlich da also an Entwicklung ist. Die Studenten sind klug, groß, aggressiv. Er ist also letztlich demgegenüber eher ein Würstchen. Er versucht immer Fuß zu fassen, er versteht vieles nicht so ganz, er läuft also hinterher. Also eigentlich so ein typisches Problem, also dieser den 68ern nachgeordneten Generation, zu der ich ja auch also gehöre. Und diese Geschichte erzählt, also das Buch, als die Beatles Rudi Dutschke erschossen, es ist eigentlich, ja, sagen wir mal so, eine Pubertätsgeschichte, also die mit dem Abitur also dann endet und die genau also dieses erzählt, wie die Zeiten damals waren, wie die Musik war, dass man sich die Haare lang wachsen lassen wollte und als dieses, was also eben uns damals so bestimmt und dominiert hat.
Wir gehören ja praktisch zu einer Generation fast und Sie sagen das so, dass wir die Nachgeordneten sind nach der 68er Generation. Eigentlich hatten die ja schon so viel vorweggenommen und wir konnten da eigentlich nur kritisch hinterher.
Richtig, es war so, dass die hatten uns immer einiges voraus und hat versucht, das alles zu verstehen und dem hinterherzukommen. Es war auch also mühsam und zum Teil hat es ja auch also was, ich sage mal, Epigonales also gehabt, ja. Also
das war auch schwierig, sich mit deren Ideologien auseinanderzusetzen, richtig. Weil die auch sehr scharf im Ton waren, wenn ich das recht entsinne.
Richtig, man ist auch dann doch also immer sehr zurechtgewiesen worden und zum Beispiel, das ist das beste Beispiel, also das ich nennen kann. Es hieß ja damals, dass es Literatur zu machen sei vollkommen sinnlos. Ja. In diesen Zeiten, wo es eigentlich um ganz andere Themen geht, nämlich große weltgeschichtliche Themen, in eine andere Gesellschaft aufzubrechen, was sollte da ein Roman?
Naja, ich weiß noch, dass es immer den Ruf gab, der Roman sei tot.
Richtig. Enzensberger und andere haben das ja auch also mit vertreten und das Problem ist, also Enzensberger hat das glaube ich nie so ernst genommen, ich habe es total ernst genommen, deswegen bin ich erst sehr, sehr spät also zum Schreiben gekommen, erst da, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt trotzdem und das war also in den 90er Jahren, deswegen ist auch erst 1996 also mein erster Roman erschienen, zuvor hatte ich einfach nicht den Mut, konnte diesen Schritt also nie machen und habe erst also die eigene Entschiedenheit in mir so weit ansammeln müssen, also dass ich das dann auch vollziehen kann. Gott sei Dank.
Da wir nun festgestellt haben, dass wir praktisch eine Generation sind, das war ja ein wichtiges und wunderschönes Lied unserer Jugend. Knocking on Heaven's Door.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Franz Maria Sonner ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte mit seinem neuen Buch Gregor Mendel begegnet dem Schicksal. Sie erinnern hier an den Mann, der die Vererbungslehre sozusagen erfunden hat mit seinen Erbsen. Sehr berühmte historische Figur. Entdeckt wurde er eigentlich erst ab 1900. Zu Lebzeiten hat er es enorm schwer gehabt. Diesem Schicksal gehen Sie nach. Spiegelt sich auch ein bisschen etwas von Ihnen in dieser Figur? Also ich fand beim Lesen schon, mir sind ganz viele Misserfolge in meinem eigenen kleinen Leben eingefallen, während ich mich mit dem von Gregor Mendel beschäftigt habe.
Nicht wirklich. Es ist nur so, ich kann das auch nicht genau sagen, aber ich habe mich von Anfang an, also auch auf eine sehr persönliche Art und Weise, von dieser Figur angezogen gefühlt. Ja, ich konnte einfach so mit dieser Figur fühlen und das war für mich also nochmal also eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ich habe mir nur immer vorgestellt, das muss man sich wirklich mal so sagen, sie setzen sich in ihrem Leben die höchsten Ziele. Sie erreichen dieses Ziel, aber niemand hat es gemerkt. Und das ist genau das, was Mendel also widerfahren ist. Das ist in egal welcher Form, in abgeschwächter Form, ist eine Sache, die wir auch für unser eigenes Leben mit ins Kalkül ziehen sollten, ja, dass wir unter Umständen was erreichen wollten, was erreicht haben, aber es wurde einfach also nicht aufgenommen, nicht wahrgenommen. Es ist letztlich auch ein Stück weit, ich sage mal so, Nachdenken über den Sinn des Lebens, ja, an Mendel, an dem, was einem Menschen widerfahren kann. Man kann daraus also, denke ich, also immer was lernen Und
das ist übrigens eine sehr nuancenreiche Figur. Jetzt, wo Sie das darstellen, so Ihren Gregor Mendel mit heutigem Blick auch auf den Text, den Sie verfasst haben, ich habe ihn ganz anders wahrgenommen oder würde mich mit anderen Aspekten seines Charakters irgendwie identifizieren. Also ich habe nichts von einem verkannten Genie an mir zum Beispiel. Aber das macht, glaube ich, Literatur aus, dass sie so viele Facetten öffnet, so viele Kammern im Gehirn, die man vielleicht vorher nicht,
richtig,
zu denen man keinen Zugang hatte.
Richtig, richtig. Und Gott sei Dank ist es ja so, dass ich sag mal so, also ein gutes Buch auch immer mehrere Zugänge also möglich macht. Das soll so sein, das muss so sein. Und es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo das Buch erschienen ist, ist das, was der Autor über sein Buch denkt, also nicht mehr das Bestimmende, sondern er ist einer von vielen. Die Leser haben genauso das Recht, über dieses Buch zu urteilen. Also da steht das eine also neben dem anderen. Und das muss man sich eben als Autor immer auch bewusst machen, also dass man kein Interpretationsmonopol hat.
Sind Sie manchmal enttäuscht von Rezensionen?
Ach ja, natürlich. Also es ist so, es hat ein Kollege von mir, Tilman Spengler, ist mal gefragt worden, was er von sich also gerne in der Zeitung lesen würde. Er hat gesagt, es gilt, ein Meisterwerk anzukündigen. Es ist so, man kann das vielleicht auch in aller Ironie sagen, er ist ja ein großer Ironiker, Tilman Spengler. Also er hat das ja wirklich also auf eine unheimlich komische Art und Weise auch erzählt. Aber das Problem ist, sie arbeiten natürlich als Autor überwiegend alleine, sitzen am Schreibtisch, arbeiten über Jahre, also jetzt einen gewissen Stoff aus. Und dann ist es so, wenn das Ganze an die Öffentlichkeit übergeben wird, ist es so, also dass sich diese Sache von einem entfernt. Sie sind der Ansicht, Sie haben einen Liebesroman geschrieben. Die Kritik sagt, es ist ein Wenderoman. Und Sie müssen begreifen und auch verarbeiten, dass Sie keinerlei Recht haben, irgendwas gegen die Kritik oder gegen die Leser einzuklagen. Und das ist was den Autor, deswegen nochmal Tilman Spengler, was die Autoren auch ein Stück weit labil macht. Ja? Man weiß nie genau, wo und wie man bei der Leserschaft und bei der Kritik mit seinen Büchern landen wird. Und vieles würde man nie so formulieren, aber ich finde, das habe ich mir in meiner Zeit als Krimi-Autor angeeignet, weil wer Max Bronski ist, darüber kursierten die wildesten Gerüchte, ja. Und die waren alle so abwegig, dass ich erstmal begriffen habe, also dass der Autor als Figur wird aus seinen Büchern konstruiert, hat also mit dem wirklichen Autor, sagen wir mal, dem empirischen Autor, überhaupt nichts zu tun. Und das muss man erstmal begreifen. Und wenn man das begriffen hat, dann kann man auch also seine Bücher besser loslassen und sie dann eben auch ihren Weg gehen lassen, der ihnen also vorherbestimmt ist und der gewiss nicht derjenige ist, den man ihnen mitgeben möchte.
Auch Literaturgeschichte ist nicht gerecht. Aber das Gleiche gilt, glaube ich, für Musik auch. Sie haben sich gewünscht, etwas von Johann Sebastian Bach aus dem Wohltemperierten Klavier, das Präludium C-Dur mit Maurizio Pollini. Haben Sie zu dieser Musik auch eine bestimmte Beziehung?
Ja, also ich darf immerhin anfügen, also dass ich zwar kein besonders guter, aber ein leidenschaftlicher Musiker selber bin. Ich spiele Bass. Und die Leute, die was davon verstehen, also von der Musik, auch von der Bachschen, die wissen, dass also vor allem also Bassisten also von Bach eigentlich, also von dieser Unterstimme eigentlich nur lernen können. So berühmte Bassisten wie beispielsweise Jack Bruce haben ja auch also Bach studiert, also und verstanden. Und das war eigentlich also für mich also ausschlaggebend, mal abgesehen davon, dass Bach, das ist also auf eine Art und Weise, wird also eine schöne Ordnung also einem dargestellt, ja. Alles ist aufgeräumt, also hat seinen Platz. Ich habe mich jetzt für Pollini entschieden, ziehe ich also beispielsweise Elliot Gould also vor. Nicht dieses Prägnante, die Struktur rausarbeitende, sondern bei Pollini das Melodiöse rausarbeiten. Das finde ich, also hört man da sehr gut bei ihm.
Thank you.
Franz-Maria Sonner, Sie haben eben erzählt, dass Sie nicht nur Schriftsteller sind, Krimi-Autor und Autor von zahlreichen Romanen, sondern auch Musiker. Und Sie haben gesagt, dass es zwischen Bach und, das ist auch so ein Kultstück unserer Jugend, Procol Harum, White Shade of Pale, da haben Sie gesagt, da gibt es eine Verbindung?
Richtig, es ist so, dass also gemutmaßt worden ist, zumindest ist es so, dass die Basslinie Bach eigentlich entspricht, vielfach ist sogar gesagt worden, also sich zum Teil auch bei Bach also bedient hat. Ich hatte tatsächlich mal also mit Kollegen zusammen also dieses Stück gespielt. Ich habe also den Bass gespielt und habe auch meinem Eindruck nach ist es so, dass es eigentlich ja von Bach zumindest inspiriert ist. Und ich finde das einfach eine sehr klare, luzide Art und Weise also der Musik. Und nochmal, also als Bassist kann man eigentlich also von Bach nur lernen.
Dann wollen wir nicht so viel Zeit verstreichen lassen zwischen Bach und Procol Harum, White Shade of Pale.
At first just go sleep. Turn the wider shade of pale. Thank you.
Bei NDR Kultur à la Carte ist heute zu Gast Franz Maria Sonner. Anlass unseres Gespräches ist das neue Buch, das in diesem Herbst erscheint, über Gregor Mendel. Der Titel dieser Novelle ist Gregor Mendel begegnet dem Schicksal. Und ich finde, Sie haben da einfach mal Mendel auf den Stundenplan gesetzt. Das ist ja auch mal ein Akt.
Ja, ich finde das, ich habe natürlich also viel gelesen. Auch es gibt ja auch Romane also über Mendel. Ich fand, dass er nirgendwo so richtig getroffen wurde. Jedenfalls nicht so, wie ich mir diese Figur vorgestellt habe. Ja. Und das wollte ich unbedingt. Ich wollte also, dass man diese Figur annehmen kann, sympathisch findet, mit ihm gehen, mit ihm also mitleiden kann. Ja. Und das war eines der größten Anliegen, also die ich hatte. Ja, weil es natürlich also über die Jahre, wo ich immer wieder mit diesem Stoff also Überlegungen angestellt hatte, gemerkt habe, also dass dieses persönliche Eindringen in die Figur ist auch bei anderen Büchern bei mir so. Das ist einfach eine Sache, also die ich finde, die immer sein muss. Die Figuren müssen stimmig sein. Wenn die Figur stimmig ist, dann trägt sie das Buch. Ja, dann hat sie aber auch ein Stück weit so ihr eigenes Recht in diesem Buch, weil manche Figuren in manchen Büchern bei mir haben gemacht, was ich eigentlich nicht wollte. Also das Buch wurde anders, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber dass man keine Pappkameraden hat, dass man nicht nur irgendwie so ein historisches Abziehbild hat, sondern ein Mensch, also den man eigentlich, an dem man teilnehmen kann, ja. Das ist was, also was ich unbedingt erreichen wollte mit diesem Buch.
Ich denke mir, dass Sie spannende Veranstaltungen haben werden, wenn Sie mit Gregor Mendel auf Lesereise gehen und dann dem Publikum begegnen. Freuen Sie sich darauf?
Natürlich, sehr. Und natürlich auch, also weil das jetzt nach also sehr vielen Bronski-Romanen jetzt ein Franz-Maria-Sonner-Roman ist. Das macht mich natürlich besonders gespannt und ich hoffe sehr, dass dieses Buch eine gute Aufnahme finden wird.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Franz-Maria Sonner. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Buch Gregor Mendel begegnet dem Schicksal, diese Novelle, die in der Edition Nautilus erschienen ist, einen guten Weg zum Publikum, in die Buchhandlungen, zu Leserinnen und Lesern. Und danke Ihnen herzlich für den Besuch hier bei NDR Kultur à la carte.
Ganz meinerseits herzlichen Dank und ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.